NDR Info.
Zeitzeichen. Stichtag heute.
25. August 1836. Der Todestag des Mediziners Christoph Wilhelm Hufeland.
Allmächtiger und gnädiger Gott, wir vertrauen dir die Seele des Guy Carroll an, Sohn des Gideon und der Agatha Carroll, von nun an und in Ewigkeit. Amen.
Amen.
In Ewigkeit? Hoffentlich nicht. Denn es ist die Hölle, was Mr. Carroll gerade erlebt. Die eigene Beerdigung bei lebendigem Leibe.
Seht mich doch an! Warum sieht mich denn niemand an? Oh Gott, ihr könnt mich doch nicht lebend begraben! Seht mich doch an, ich lebe doch! Warum kann ich denn nicht schreien? Nein, nein, geht nicht weg! Lasst mich nicht allein! Könnt ihr nicht sehen, dass ich meine Augen offen habe?
Ein Glasfenster ist oben in den Sarg eingelassen, doch keiner der Trauergäste schaut hindurch.
Ich lebe! Ich lebe!
Vergebliches Rufen. Erde fällt auf den Sarg. Dunkelheit umfängt Mr. Carroll. Wie es nun weitergeht? Nachzulesen ist das in Edgar Allan Poes Kurzgeschichte Lebendig begraben. Das ist die Vorlage für Roger Cormans Horrorfilm aus dem Jahre 1962. Poe, verblichen 1844 in Baltimore.
Unter mehr als mysteriösen Umständen.
Der amerikanische Schriftsteller Edgar Allan Poe war bekanntlich besessen von der Angst, bei lebendigem Leibe unter die Erde zu kommen. Viele seiner Zeitgenossen teilten diese Phobie. Der Hintergrund?
Bis weit ins 19. Jahrhundert hinein war es oft schwierig, den Todeszeitpunkt genau zu bestimmen. Das Aussetzen von Puls, Atmung und Herzschlag waren keine hinreichenden Indizien. Ärzte verließen sich lieber auf Verwesungsgeruch und Leichenflecken.
Die aber treten erst nach ein paar Tagen auf. Was, wenn für tot Erklärte, etwa bei einer Epidemie, schon nach wenigen Stunden bestattet werden?
Ein Mann, der unter einem Berg von Leichen hervorkrabbelt. Allesamt Pestopfer kurz vor der Verbrennung.
Eine Schwangere, die im Sarg ihr Kind bekommt.
Ein Todgeglaubter, der energisch gegen den Sargdeckel klopft.
Ein anderer, der auf der Bahre plötzlich die Hand bewegt.
Derlei Schauergeschichten sorgten für Angst und Schrecken.
So verbreitet war die Furcht vor einem verfrühten Begräbnis, dass sich Mediziner im 18. und 19. Jahrhundert ernsthaft mit dem Phänomen Scheintod befassten.
Einer von ihnen war der angesehene Berliner Arzt Christoph Wilhelm Hufeland. Gestorben heute vor 175 Jahren.
Wirklich und wahrhaftig gestorben.
Hufeland fragte sich etwa, ob man Scheintote mittels elektrischer Reize wieder zum Leben erwecken könne. Im Rahmen seiner Doktorarbeit experimentierte er deshalb mit ersäuften oder vergifteten Ratten. Das frustrierende Ergebnis: die Tiere taten alle keinen Mucks. Sie waren wohl tatsächlich tot, dahingeschieden im Dienste der Wissenschaft.
Zu Ruhm gekommen ist Hufeland nichtsdestotrotz.
Goethe zählte zu seinen Patienten und die preußische Königsfamilie, einschließlich der schönen Luise.
Er war Professor und Direktor der berühmten Charité. Ein Gesundheitspolitiker, der für die Einrichtung der ersten Poliklinik sorgte. Ein Volksaufklärer, der die vielen Zeitgenossen suspekte Pockenschutzimpfung verteidigte. Schließlich ein Autor medizinischer Fachaufsätze und populärer Ratgeber.
Und er war derjenige, der das erste deutsche Leichenhaus errichten ließ, 1793, auf dem Jakobsfriedhof in Weimar. Die öffentliche Aufbahrung über mehrere Tage sollte verhindern, dass man Scheintote versehentlich zu Grabe trug. Die Einrichtung von Leichenhallen, ein Schritt in die Moderne. Bis dato war es üblich, erklärt der Medizinhistoriker Volker Hess,
dass die Familien ihre Leichen zu Hause aufbahren. Dort liegt die tote Mutter, der tote Vater in der guten Stube und alle können defilieren und Abschied nehmen.
Diese Tradition wird nun ersetzt durch den staatlichen Zwang zur öffentlichen Aufbahrung.
Wir sind ja am Vorabend der industriellen Revolution in Deutschland. Die soziale Struktur ändert sich, privat und öffentlich wird stärker getrennt.
Mit anderen Worten, die tote Oma kommt in die Leichenhalle. Bald wird sie auch in der Klinik statt zu Hause sterben. War der Tod bisher Teil des familiären Lebens, wird er jetzt ausgelagert und administrativ verwaltet.
Und Hufeland ist auf der einen Seite ein Modernisierer, der das vorantreibt. Auf der anderen Seite entwickelt er Vorsorgesysteme, um dem Bürger die Angst zu nehmen.
Jene uralte Angst vor dem lebendig begraben werden.
Hufeland hat auch eines dieser Glöckchensysteme propagiert. Falls dann jemand tatsächlich in der Kiste erwacht, kann er rappeln.
Hufeland ist ein Arzt an der Schwelle. Er steht zwischen Aufklärung und Industriezeitalter, zwischen Naturheilkunde und moderner Wissenschaft. Er ist noch der gute alte Hausarzt und schon der distanzierte Klinikchef im sterilen Kittel.
Geboren wird Christoph Wilhelm Hufeland 1762. Sein Großvater war Arzt, sein Vater war Arzt. Nach dem Studium übernimmt Christoph, gerade 21-jährig, dessen Praxis in Weimar.
Die Arbeit ist hart, der Tag lang, der Verdienst schlecht. Viele mittellose Patienten behandelt Hufeland für Gotteslohn. Womöglich hatte er ein Herz für die Armen. Aber, so Volker Hess von der Charité Berlin,
erstens ist das ein Stereotyp. Zweitens gehört das zur ärztlichen Ausbildung.
Im 18. Jahrhundert ist die universitäre Ausbildung von Medizinern ein reines Bücherstudium.
Die ganze praktische Ausbildung erfolgt, wie wir heute sagen würden, postgradual. Und der beste Weg, seine gelernten Kenntnisse praktisch an den Mann zu bringen, ist die Armenpraxis.
Was für den jungen Arzt bedeutet?
Der lässt sich irgendwo nieder, er behandelt zunächst, meist kostenlos, die armen Bevölkerungsschichten. Erwirbt sich dort, wie es heißt, einen guten Ruf. Und mit diesem guten Ruf kriegt er Zutritt in die besseren bürgerlichen Schichten.
So funktioniert es auch bei Hufeland. Am Ende seiner 10 Jahre in Weimar ist er Hausarzt beim Geheimrat Goethe und Medikus am Hofe des Herzogs.
Einmal hört Karl August den Dr. Hufeland reden, auf einer der berühmten Freitagsgesellschaften Goethes. Von Makrobiotik spricht der Arzt da, was übersetzt etwa heißt, die Lehre vom großen, umfassenden Leben.
So angetan ist Herzog Karl August, dass er am Ende befiehlt,
man gebe dem Hufeland eine Professur in Jena.
Was aber ist das, Makrobiotik?
Es hat nichts zu tun mit der gleichnamigen, auf asiatischen Traditionen beruhenden Ernährungs- und Lebensweise, die in den 1970er und 80er Jahren bei europäischen und amerikanischen New Age-Anhängern populär wurde.
Hinter Hufelands Makrobiotik steht der uralte Wunsch der Menschen, bis in ein hohes Alter vital zu bleiben. Dabei distanziert sich Hufeland von allen Scharlatanen, die Jungbrunnen, Talismane oder das angehaucht werden durch eine Jungfrau empfehlen, um das Leben wie durch Zauberhand zu verlängern.
Hufeland setzt auf die Tugend der Mäßigung. Dem Menschen sei nicht Lebenszeit bemessen, sondern Lebenskraft. Und je nachdem, wie er damit haushalte, sei sie schnell oder langsam verbraucht.
In der Makrobiotik des Arztes Hufeland geht es also nicht um die Behandlung von Krankheiten, sondern um Vorsorge für die Gesundheit. Das ist nicht neu. Schon die antiken Ärzte propagierten eine gesunde Lebensführung. Auch viele von Hufelands Mitteln zur Erhaltung und Regeneration der Lebenskraft sind altbekannt. Frische Luft und tägliche Spaziergänge, hin und wieder ein Bad, keine sexuellen Ausschweifungen, regelmäßiger ehelicher Beischlaf dagegen sehr wohl. Und die Ernährung? Auch hier empfiehlt Hufeland das Maß halten oder den Mittelton, wie er es nennt.
Man esse nie so viel, dass man den Magen füllt.
Wer alt werden will, der esse langsam.
Man versäume nicht das nötige Trinken.
Der Weingenuss erfreut des Menschen Herz, aber er ist kein Nahrungsmittel und keineswegs eine Notwendigkeit zum langen Leben.
Der Rauchgenuss ist einer der unbegreiflichsten. Etwas Unkörperliches, Schmutziges, Beißendes, Übelriechendes kann ein solches Lebensbedürfnis werden, dass es Menschen gibt, die nicht eher munter, vergnügt und lebensfroh werden, ja nicht denken und arbeiten können, als bis sie Rauch durch Mund und Nase ziehen.
So weit, so gut und so schlicht. Und alles nicht wirklich überraschend. Neu an Hufelands Regelkatalog?
diese guten alten diätetischen Regeln verbindet er mit einer medizinalpolizeilichen, gesamtgesellschaftlichen Perspektive.
Mit anderen Worten, wer Maß hält im Essen und für ausreichenden Schlaf sorgt, tut nicht nur sich selbst etwas Gutes, sondern leistet auch einen Beitrag zur Volksgesundheit.
Also er rückt die individuelle Diätetik zugleich in eine staatlich-administrative Perspektive.
Ein Beispiel für eine solche staatliche Perspektive?
Die Senkung der Neugeborenensterblichkeit oder andersherum die Bewahrung vieler Neugeborener vor dem Tode.
Einmal mehr erweist sich Hufeland als Schwellenarzt, als Traditionalist mit dem Fuß in der Moderne. Er wettert gegen die übliche Praxis von Opium im Babyschnuller. Und eindringlich rät er jungen Müttern zum Stillen. Das ist gut fürs einzelne Kind und gleichzeitig eine bevölkerungspolitische Maßnahme. Kein Wunder, dass Hufelands Makrobiotik dem Landesvater von Sachsen-Weimar gefällt. Acht Jahre lang lehrt Hufeland nach seiner hochherzoglichen Ernennung zum Professor an der Universität Jena. Dann klettert er die Karriereleiter noch eine Stufe höher. Er geht nach Berlin.
Das ist der Weg ins Zentrum der Macht.
Hufeland übernimmt die Leitung der Charité, wird Leibarzt der königlichen Familie und Berater bei Hofe.
Und ist dort über Jahrzehnte hinweg eine der zentralen Figuren, sowohl in der Medizinalverwaltung als auch in diesem Schnittfeld zwischen Medizin, institutionalisierten medizinischen Einrichtungen und staatlicher Verwaltung.
Allerdings zieht er sich 1806 für ein paar Jahre aus der preußischen Hauptstadt zurück, nicht ganz freiwillig. Königin Luise, nach Preußens Niederlage 1806 auf der Flucht vor den napoleonischen Truppen, bittet ihn, sie ins Exil zu begleiten, nach Königsberg und nach Memel.
Seine eigene Gattin samt der 7 Kinder lässt Hufeland in Berlin. Mit dem Ergebnis, dass Frau Juliane Trost bei einem anderen sucht und Christoph Wilhelm verlässt. Dabei hatte der doch in seiner Makrobiotik die lebensverlängernde Kraft einer glücklichen Ehe betont.
Nach seiner Rückkehr aus Ostpreußen 1809 bleibt Hufeland noch ein gutes Vierteljahrhundert an Lebenszeit, pardon, Lebenskraft. Er schafft es, die Pockenschutzimpfung durchzusetzen und organisiert die kostenlose Behandlung von Armen in öffentlichen Krankenhäusern. All das in Zeiten von Krise und Umbruch. Denn Preußen hat ja gerade die größte Niederlage seiner Geschichte erlitten.
Und rettet sich mit letzter Not in einen tiefen strukturellen Bruch mit der alten Vergangenheit. Das heißt aber, dass die ganzen alten bewährten Sicherungssysteme aufgegeben werden. Die Zünfte werden abgeschafft, die Gewerbefreiheit wird eingeführt. Die Kommunen bekommen eine Selbstverwaltung.
Medizinhistoriker Volker Hess.
Diese ganzen Reformen hinterlassen tiefe Spuren in der sozialen Sicherung. Und da gehören die Ärzte unisono zu denjenigen, die natürlich schreien und sagen, wir müssen hier etwas tun.
Was Hufeland tut? Er setzt einmal mehr einen Schritt vor, einen zurück.
Er ist jemand, der dieses neue System oder die Reformen verarztet, aber er tut das mit den Mitteln des 18. Jahrhunderts.
Ein Beispiel? Hufelands Armenpharmakopö. Eine Art Arzneimittelbuch für die Armenfürsorge.
Die Armenpharmakopö ist nicht der Versuch, die Krankenversorgung auf eine neue strukturelle Basis zu stellen, sondern über die Sammlung besonders preiswerter Arzneien die Kosten zu senken.
Ein Pflaster, keine Operation. Und sparen an den Ärmsten. Man kennt das, noch heute. Christoph Wilhelm Hufeland stirbt am 25. August 1836, vermutlich an einem Prostataleiden. Angst vor dem Tod hatte der Arzt, der sehr fromm war, nicht. Davor, lebendig begraben zu werden, soweit überliefert, genauso wenig. Er wird, wie nun üblich, öffentlich aufgebahrt und auf dem Dorotheenstädtischen Friedhof in Berlin bestattet.
Im Zeitzeichen erinnerte Almut Fink an Christoph Wilhelm Hufeland, der heute vor 175 Jahren gestorben ist. Redaktion Michael Rüger.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.